Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hooker Topic mit mir, dem Robin.
Hooker Topic, habe ich gerade verstanden.
Nee, meine Stimme hat sich überschlagen. und dem Tom.
Ja, hallo.
Ich war so excited auf diese neue Folge für unsere liebsten SupporterInnen, dass meine Stimme sich direkt völlig überschlagen
extra
hat.
Für
und
euch.
Dass dann tatsächlich ein Hooker daraus wurde, statt hooked. Naja, wir haben dieses Mal keinen neuen Film für euch. Es gibt diverse noch, die potenziell auf der Liste stehen könnten.
Ja, da habe ich Angst vor.
Ich meine, irgendwann werden wir sicherlich hier die Möglichkeit bekommen, über Idris Elbas Sonic the Hedgehog zu reden.
Das wiederum ist sehr aufregend.
Ja. Da freue ich mich auch.
Ich mochte auch sehr den, also das wurde revealed mit so einem Tweet von Idris Elba, dass er so eine Faust von Knuckles gepostet hat. Und
weird.
Daraufhin gab es so schnell so viele Memes.
Ja, wenig aber überraschend.
Ich war sehr dabei, also das mochte ich irgendwie.
Voll, ich freue mich auf diesen Film tatsächlich.
Ja, ja auch.
Weil es so wirkt, als ob sie voll Sonic einfach dann auch machen so. Und
Jim Carrey scheint auch irgendwie voll seine Rolle zu mögen.
Ja klar, das ist die eine Rolle, die er jetzt noch spielt und das ist halt, das ist fein. Ja, ja. Heute machen wir stattdessen was anderes. Wir gehen vermutlich ein letztes Mal zurück zu einer Reihe, die wir nun schon zweimal hatten, wo wir letztes Mal unter anderem ausführlich über Dead Space geredet haben, über Dead Space 3, wo wir nämlich über Sequels sprechen, die eine Serie nachhaltig beschädigt, beeinflusst, zerstört haben auf eine negative Art und Weise. Kann auch ganz subjektiv sein. Als Beispiel, letztes Mal hat der Tom Resident Evil 4 angebracht, weil es eben oder Resident Evil 6 eigentlich, aber in Klammern auch Resident Evil 4, weil es eben diese Serie auf den Weg zu Resident Evil 6 gebracht hat. Also es kann auch, muss jetzt nicht einfach nur dieses Spiel ist scheiße sein, sondern kann auch eine interessantere Ansicht sein. Und da hatte ich noch ein paar Spiele, du ebenfalls. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Das war eine schöne Diskussion mit vielen interessanten Punkten, die wir gemacht haben. Deswegen dachten wir uns, wir machen das gleich noch einmal.
Genau, es sind bei mir auch nicht immer Spiele, die wirklich nachhaltig die Serie irgendwie jetzt negativ beeinflusst haben, sondern teilweise auch die letzten Teile von einer Serie sind oder
ja,
wo man
also
zumindest.
Also das meine ich auch damit, die es quasi beendet haben.
Ja, wo man zumindest eine Zeit lang so in der Schwebe war, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ich würde mal mit einem Spiel anfangen, wo ich glaube ich sagen würde, dass wir auch noch so ein bisschen in der Schwebe sind aktuell. Und da komme ich drauf durch unseren letzten Podcast, wo wir über den Dynasty Warriors Film geredet haben, weil ich habe ja daraufhin mal die Demo gespielt von Dynasty Warriors 9. Und Dynasty Warriors 9 ist ja auch so ein Spiel, lang etablierte Reihe, es gibt eine Art, wie diese Spiele funktioniert haben, die hat funktioniert und mit Teil 9 haben sie was Neues ausprobiert, das hat gar nicht funktioniert. Ja. Also sie haben sowohl was Neues ausprobiert in Richtung Kampfsystem, als auch in Richtung Spielstruktur, nämlich plötzlich Open World. Und in der Demo konnte man ja auch schon so ein bisschen in dieser Welt herumreiten und holy shit, ist das dröge.
Ich finde, das ist eine schöne Bestätigung, weil wir hatten das tatsächlich schon in der ersten Folge Dynasty Warriors 9.
Oh,
aber,
wirklich?
Aber das ist nicht schlimm, weil ich finde, dass einfach deine Ansicht dann nochmal dazukommt. Nicht, also
sie
sich bestätigen.
Ich sogar selber in der Liste stehen und hab's dann einfach übersehen.
Ich finde einfach, ich nutze jede Chance, damit Thomas Goik beihuckt über Dynasty Warriors 9.
Aber witzig, dann kann ich dir jetzt quasi im Nachhinein zustimmen.
Ja, sehr schön. Dynasty Warriors 9 ist einfach nicht gut. Vielleicht dann, wenn bald Empires Version kommt, dann kannst du nochmal einen ausführlichen Test dazu machen. Wie gesagt, in deinem großen Late to the Party Retrospektive Videoreihe, wo du alle Dynasty Samurai, One Piece
wie
und Warrior Spiele.
Was Muso das Muso, so hat man das genannt.
Ach, Muso das sein. Soll ich das als Erste nehmen, wenn du noch mal dich dann kurz neu sortieren möchtest?
Nee, ich hätte auch direkt eine Alternative.
Okay, sehr gerne.
Und zwar ein Spiel, bei dem, jetzt hoffe ich mal, dass ich es noch nicht hatte. Ich gucke noch mal rein. Nee, ich glaube, ich hatte es noch nicht. Soul Calibur 5 ist das
Spiel.
Oh,
interesting. Da weiß ich gar nichts so. Was finde ich interessant?
Genau, Soul Calibur 5 erschien 2012. Und die Soul Calibur-Serie gehört ja zu einer der erfolgreichsten Fighting-Game-Serien von Namco neben Tekken. Und war eigentlich auf einem ganz guten Weg. Soul Calibur 4 erschien 2008 für PS3 und Xbox 360. Und ich weiß noch, wie grafisch opulent das Spiel damals war. Und dann hattest du so Gastcharaktere wie Darth Vader und Yoda und so.
Deshalb erinnere ich mich daran.
Genau. Ja. Und das ist halt, also das war irgendwie was Eigenes. Mochte zwar auch nicht jeder so, ist auch okay. Aber trotzdem war man dann gespannt, okay, was kommt jetzt mit Teil 5? Und bei Teil 5 haben sie dann gesagt, gut, wir machen quasi so eine Art Reset. Und führen neue, jüngere Charaktere ein.
Oh.
Alte Charaktere, ganz viele alte Charaktere waren nicht mehr dabei.
Mhm.
Stattdessen gab es auch komplett neue Helden und Heldinnen, die dann teilweise Söhne und Töchter waren von vergangenen Charakteren. Also ich glaube vor allem war es Cassandras Sohn? Auf jeden Fall gab es halt so ein paar Sprösslinge, die man da gespielt hat in der Story. Die Story war dann auch nicht so gut und sehr knapper Story-Modus.
Es gibt einen Nephew von Cassandra. Patroklos Alexander.
Ja, genau. Ja. Ach, das war der Neffe, okay.
Das ist der Neffe, genau.
Und der Sohn von Cassandra, sondern Sohn von Sophitia.
Und Rotion.
So war es nämlich. und dieser Story-Modus hat halt auch nicht rangereicht an sowas wie den Weapon-Master-Modus, den man vorher kannte von Soul Calibur 2 oder so, und auch an die Möglichkeiten, die man in Soul Calibur 3 hatte. Also es war quasi schon bekanntes Soul Calibur-Gameplay, aber vom Umfang her weniger als in der Vergangenheit. Und dann noch von den Charakteren her, so hier ist jetzt irgendwie ein Abkömmling von Killik, aber nicht Killik selbst. Und dann fragst du dich, okay, der spielt sich jetzt genauso, warum dann nicht einfach trotzdem Killik nehmen?
Ja, mich erinnert das ein bisschen an Samurai Warriors 5 tatsächlich, in seinen Grundzügen.
Wo auch viel fehlt.
Genau, weil ich finde, das ist immer ein interessantes Ding. Bei Samurai Warriors 5 hat es ja auch diesen kleinen Reboot-Charakter, weil sie sagen, in dem Fall sind es keine Töchter und Söhne oder Verwandte, Jüngere, sondern es sind halt einfach die jüngeren Varianten der gleichen Figuren, die man hier spielt. Aber weil sie alles neu designt haben und die ganzen, auch viele der Kombos neu und dann die ganzen Charaktere neu, ist halt der Inhalt, also die Inhalte wahnsinnig zusammengestutzt worden. Es hat einen kleinen Bruchteil der Charaktere und unterschiedlichen Movesets von den vorherigen Teilen. Und ich finde, es ist immer eine super interessante Debatte, ob das per se was Schlechtes ist oder ob es nicht für neue Einsteiger vielleicht ein guter Startpunkt sein könnte. Führt es nicht dazu, wenn du immer nur aufbaust und immer mehr wirst, dass es stagniert und dass es dir gar nicht mehr erlaubt, was Neues zu machen. Aber bei Soul Calibur 5 hört sich dann so an, als ob es einfach keine gute Variante dieses Vorhabens war.
Naja, es ist ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich mag das Spiel sehr gern. Ich habe das auch erst deutlich im Nachhinein dann mal intensiver gespielt, als ich meine Retrospektive gemacht habe zu Soul Calibur und festgestellt, wie viel Spaß das Spiel macht. Also das Kampfsystem wurde da sehr sinnvoll erweitert und erneuert, aber es ist halt jetzt nicht so ein Ding, wie du das manchmal bei Reihen hast, okay, hier ist jetzt die neue Konsolengeneration, komplett neue Grafik und deswegen fangen wir von vorne an und dann ist der Umfang natürlich erstmal nicht so groß wie in den vorherigen Spielen, sondern sie bauen ja auch technologisch auf dem auf, was schon war. Und da erwarte ich dann auch eigentlich, okay, dann sollte es eher mehr werden. Und dem war halt hier nicht so. Und das hat, glaube ich, vor allem die Leute enttäuscht. Ansonsten bin ich eigentlich eher ein Fan davon, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal so richtig drastischen Schritt und sagen, diese Charaktere sind jetzt alle älter oder tot. Und stattdessen kommen halt neue Leute ran. Aber dann, finde ich, muss man auch so mit der da muss man auch spielerisch damit spielen. Und dann einfach mir jemanden zu bieten, der einfach sich noch mal so spielt wie Killik, finde ich dann ein bisschen langweilig. Dafür gab es halt auch so Charaktere wie, ich glaube, der hieß Eins, der Charakter. Das deutsche Wort Eins. Und war so ein Typ, der mit so einem Geisterwolf gekämpft hat. Und dann eher das, auch wenn ich da das Design nicht so sehr mag. Aber
ich glaube, er ist Ein. Und es oder gibt nur auch, Ein, es gibt auch zwei scheinbar.
Na, zwei ist, glaube ich, sein Wolf.
Nee, zwei ist, ich sehe ihn, ist ein Mann. Der hat so lila Umhang zerschnittenen.
Wie ist denn dann der Wolf?
Der Wolf, pass auf. Ein hat einen Wolf, was sagst du?
Oh, war zwei vielleicht aus Soul Calibur 6?
Das könnte sein. Ich bin tief in diesem Soul Calibur-Wiki. Als jemand, der wirklich gar keine Ahnung davon hat. So, zwei ist ein Charakter in Soul Calibur 5. Er ist der.
Okay, dann spielt man ja den.
Und Wolf ist der Ein.
Ach so, so rum. Okay, ja, verstehe.
Ein.
Ja, das ist
ihr gut, wart ne? so nah dran.
Ein.
Zwei und ein.
Aber Soul Calibur 5 ist so ein schönes Beispiel von, okay, das hat dann die Franchise erstmal gekillt für 6 Jahre, weil es sehr lange kein Soul Calibur gab. Und davor war es immer so, natürlich kommt ein neues Soul Calibur. Und danach war es so, ich weiß nicht, nachdem Soul Calibur 5 nicht so erfolgreich war. Und dann kam ja Teil 6 trotzdem noch und deswegen, das ging dann wieder in die richtige Richtung.
Was war denn mit 6 im Vergleich? Weil ich hatte jetzt nie so richtig viel von Soul Calibur als Außenstehender mitbekommen.
Was meinst du?
War das dann wieder Erfolg? Also jetzt nicht von den Verkaufszahlen her, sondern vom Spiel her?
Ich finde, es ist immer noch nicht so gut wie irgendwie Teil 2 im Vergleich, weil dafür mag ich, also der Singleplayer-Modus ist zwar sehr ausführlich, aber da hätte man noch deutlich mehr machen können mit so Modifikatoren. Aber spielerisch ist es wieder da und die Charaktere sind halt wieder da. Bei Soul Calibur 6 haben sie ja gesagt, okay, wir fangen quasi auch von vorne an, in Anführungszeichen. Und hier ist ein junger Mitsurugi und eine junge Sophitia und so. Aber die Fan-Favorites waren halt wieder dabei. Ja. So. Und plus Gastcharaktere wie
sagen,
Witcher
Fan-Favorites
wie
2B.
Und 2B, die dann noch dazu kamen, genau. Und Samurai Warriors und ach nee, For Honor war
Yoshimitsu scheinbar auch.
Ich wollte Samurai Shodown sagen. Oh. Ja, Yoshimitsu ist immer in Soul Calibur.
Echt?
Ja.
Ist das ein Soul Calibur Charakter? Oder warum ist der immer in Soul Calibur?
Das ist ein Tekken-Charakter, aber ja, ja, der war schon ab dem ersten
das ist ja
Soul Calibur in
das ist ja lustig.
Dem Spiel drin.
Ich frage mich, also bei Soul Calibur nicht, ich frage mich das nicht, sondern bei mir ist das, also als jemand, der wirklich gar keine Ahnung hat. Ich meine, ich habe einen sehr guten Test zu Soul Calibur 2 HD geschrieben, das erwähne ich immer wieder gerne, aber ich habe gar keine Ahnung von dieser Reihe, abgesehen davon. Und ich finde, die verkaufen sich immer ein bisschen unter Wert dadurch, dass sie ihre Gastcharaktere immer aufs Cover hauen. Ich sehe auch gerade das Cover von Soul Calibur 6 und da sind halt zwei Charaktere drauf und einer davon ist der Witcher. Und ich denke mir so, das gibt mir irgendwie so, oder das gibt mir das Gefühl, ihr habt kein Vertrauen in eure Serie. Das ist so, als wenn irgendwie ein neues Tekken-Spiel kommt und dann hast du da, weiß ich nicht, den Master Chief auf dem Cover, weil der als Gastcharakter da ist. Das finde ich irgendwie komisch.
Weil es
ja in
Tekken 7 Akuma gab und den haben sie auch in dem Promo zumindest sehr nach vorne gestellt, aber jetzt nicht aufs Cover.
Ja.
Ja, es ist, Soul Calibur verlässt sich vielleicht ein bisschen zu sehr da drauf und ich finde, Soul Calibur könnte auch in Sachen Character Design mal in eine bisschen geschmackvollere Richtung gehen.
Ach so, weil immer alle so nude sind und dick breastet
ja,
oder
es
warum?
Ist halt, ja, du hast sehr viel so Boob-Jiggle
ja, okay.
Und so und auf eine Art und Weise, wo ich dann sage, okay, das geht über sexy hinaus und geht jetzt in so ein bisschen billig rein.
Ja.
Vor allem, wenn denen dann noch die Klamotten absprengen und so und das ist so, ja, okay, sure.
Ergibt Sinn, wie so 2B in diesem Spiel ist.
2B, wenn 2B ein zurückhaltendes Design ist in Soul Calibur, dann sagt das
oh, wow.
Recht
ja,
viel
wirklich,
aus,
also. Aber wirklich. Okay, also Soul Calibur 5 war so ein Spiel, hätte durchaus das Ende dieser Serie bedeuten können, aber ja. Dann hat sich Namco wär's, ist das, ne? Nochmal
Namco
gefangen.
Namco, genau. Ja. Wäre es ein bisschen zu Unrecht gewesen, weil Soul Calibur 5 ist trotzdem ein gutes Spiel.
Wusstest du, dass Soul Calibur 5 in Europa von Ubisoft gepublished wurde?
Das hatte ich jetzt nicht.
Sagt das Wiki, finde ich eine lustige Anekdote. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es einfach weitergegeben. Willkommen, Jungs. ich habe auch eine Reihe von Spielen noch und ich glaube, ich starte mit einem, wo ich eine. Also, das ist eine Reihe, zu der ich eine starke Meinung habe, die ersten Teile. Und eigentlich ab diesem Titel habe ich dann noch nicht mal mehr so gespielt, denn dieses Spiel kam so schlecht an und wurde so auseinandergerissen von den Kritiken, dass ich mir dachte, okay, dann spiele ich das gar nicht mehr. Ich rede nämlich von Driver 3. Driver 1 und 2 sind wirklich Spiele, die meinen Spielegeschmack im Grundsätzlichen geformt haben. Das sind Spiele, die ich als Kind und als Jugendlicher wirklich rauf und runter gespielt habe. Viele Leute hatten ihre GTAs, ihr GTA 3, wo sie dann nach Verkehrsregeln gefahren sind und irgendwie einfach diese Simulation irgendwie für sich entdeckt haben. GTA 3 habe ich ja komplett übersprungen, habe ich ja wirklich eigentlich fast gar nicht gespielt. Ich habe erst mit Vice City damit angefangen. Und deswegen hatte ich dieses Erlebnis komplett mit Driver 2. Da konnte man ja dann aussteigen und rumlaufen. Es hat mein Leben bestimmt, dass man im Schatten meines Hauptcharakters scheinbar eine Pistole in seinen Händen sehen konnte. Herauszufinden, wie ich diese Pistole abschießen kann, konnte man natürlich nicht. Man konnte nur herumlaufen und in andere Autos einsteigen. Aber ich habe immer noch Teile dieser, ich habe das Spiel jetzt wirklich ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, wir hatten es zwar bei Time to 3.
Ja.
Genau, aber seitdem jetzt wirklich lange, lange nicht mehr. Und ich habe aber immer noch Teile dieser Map im Kopf, wo ich wirklich rauf und runter gefahren bin und du kannst ja blinken in dem Spiel, was ich großartig fand. Und ich hatte so viel Freude, einfach nur durch diese Stadt zu zuckern, nach den Verkehrsregeln. Fand ich großartig. Und dann kam Driver 3 und Driver 3 kam dann raus zu einem Zeitpunkt, wo ich dann schon deutlich mehr und kompetentere Kaufentscheidungen treffen konnte, sage ich mal. Die nicht mehr darauf basierten, okay, was bekomme ich geschenkt und was ist gerade auf dieser gebrannten CD auf PlayStation, sondern was will ich mir tatsächlich kaufen und was möchte ich mir selbst gönnen. Das Spiel kam für PlayStation 2 und Xbox 2004 raus, da war ich 13. Und dann für PC ein Jahr später. Ich hatte mich da natürlich drauf gefreut, wie die meisten anderen Leute auch, die mit Driver Kontakt hatten. Und dann war es, glaube ich, ein Computerbild-Spieletest von Driver 3, der entweder befriedigend oder ausreichend war. Und um bei der Computerbespielung befriedigend zu kriegen, musste schon ein ziemlicher Müll sein. Der mich dann so skeptisch gemacht hat, wo ich mir dann dachte, huch, was ist denn hier los? Die halt von zahllosen Bugs, von miesem Geballer, von schlechten Action-Einlagen geredet haben und einem im Kern spaßigen Rennspiel oder Fahrspiel, das sind ja keine Rennen, die man fährt, aber eins, das so so verwässert wurde mit möchte-gern GTA-Elementen, dass es dann leider ein schlechtes Spiel wurde. Und dann habe ich auch noch irgendwie einen Games-Attest dazu gesehen. Das hat mich so davon überzeugt, dass das mies ist. Ich erinnere mich auch noch an die GameStar-Test-Videos, dass ich mir dann wirklich noch nicht mal geholt oder noch nicht mal selbst gespielt habe, bis wir das dann bei Time to 3 vor einigen Jahren mal ausgepackt haben. Das war das erste Mal, dass ich 3 war 3 gespielt habe.
Ja, und ich meine, es ist ja auch jetzt nicht so mega gut.
es ist kein gutes Spiel. Also wir waren dann beim Time to 3 positiv angetan, einfach weil wir das Spiel nur als dieses Meme-Spiel kennen, das absoluter Trash ist. Und es ist halt wirklich auch ziemlicher Blödsinn und ziemlicher Trash. Das würde ich wirklich so sagen. Aber es hat dann eben dieses spaßige Fahren zwischendurch, was immer noch überzeugen kann. Und das hat uns dann so ein bisschen da durchgetragen durch die Zeiten, in der wir es gespielt haben.
Ich meine, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Spiele gibt es drumherum, die ähnliche Sachen machen, glaube ich.
Und
heute haben wir halt GTA 5, ne? Aber abgesehen davon, ich meine, was geht denn noch in die Richtung? Du kannst in Watch Dogs ein bisschen rumfahren.
Ja, diese ganzen Open-World-Spiele, genau, aber die sind alle so weit weg von dem, was Dry. Also es gibt keinen.
Aber da gibt es ja auch nicht so viele, in denen du so rumfährst.
Ja, genau, mir fällt halt wirklich wenig ein, wo in irgendeiner Art und Weise das Fahren im Mittelpunkt stehen würde.
Ja, weil
das
wir haben ja auch keinen Midnight-Club mehr oder so.
Genau, es gibt dann halt sowas wie The Crew, I guess, 2, aber das ist auch sehr weit weg davon, gerade mit dem zweiten Teil. So richtig hat man das eigentlich nicht mehr.
Ich finde, es passt aber sehr gut, weil ich kann das nachvollziehen. Midtown Madness ist eine Spielereihe, bei der es mir quasi so geht wie dir mit Driver 2, wo ich das erste Mal so diesen Aha-Moment hatte von, oh krass, ich kann hier überall hin und holy shit, da konnte man zwar nicht aussteigen, aber du konntest so Sachen machen wie durch, also es gab so Abkürzungen, wo du wirklich durch die Glasfassaden von Gebäuden durchgefahren bist und das war mega cool. Und das habe ich geliebt, die ersten beiden Midtown Madness auf PC und dann kam ja der dritte nur für die Xbox. Und den habe ich dann erst deutlich später auch mal hier im Stream gespielt. Und der kam witzigerweise von DICE. Die anderen beiden sind von den Microsoft Game Studios. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau von wem. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, also das hat jetzt nicht die krassesten Wertungen bekommen und von dem, was ich gespielt habe, ist es jetzt auch nicht, also ich müsste es noch mal intensiver spielen. Ich glaube, ich kann da jetzt gar keine Meinung zu geben, aber das hat ja dann auch die Reihe so ein bisschen beendet und hat sie Xbox exklusiv gemacht. Und ich glaube, es ist schwierig, für sowas zurückzukommen. Also ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal einen Driver bekommen, einen Midtown Madness bekommen, einen Midnight Club bekommen. Ich glaube, es gibt's einfach nicht mehr.
Driver hat halt, ne, so Driver ist wirklich auch vorbei, einfach weil du hast dann diesen Two-Punch gehabt von Driver 3 und dann Parallel Lines, der gerade mal 2 Jahre später rauskam, den ich ja noch gar nicht gespielt habe, den ich grundsätzlich interessanter finde, weil sie da ja gesagt haben, sie wollten.
Doch, das hatten wir auch mal in unserem
Steam. Hat man das auch wirklich gespielt?
Steam-Stream. Da haben wir es mal angespielt, aber krass, halt nur angespielt.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, dass wir es gemacht haben, aber ich kann mich da wirklich gar nicht mehr dran erinnern, inhaltlich. Es ist halt ein Spiel, was ja als Intention hatte, wieder ein bisschen wegzugehen von Driver 3, mehr hin zu Driver 1 und 2, größerer Fokus aufs Fahren, weniger aufs Ballern, wo es immer noch gibt. Hat dann aber auch sehr mittelmäßige Kritiken bekommen. Wobei man sagen muss, das war bei Driver immer so. Driver 1 und Driver 2 haben auch keine besonders auch großartigen Kritiken bekommen.
Das ist aber weird, wie, also das finde ich sowieso ein interessantes Thema, dieses, okay, was für Wertungen haben die Spiele in ihrer Zeit bekommen und was ist ihr Status heute? Weil das manchmal wirklich gar nicht zusammenpasst, wenn du so ein Spiel hast, das hat so niedrige 80er und heute ist es so, dass
das
Kultspiel schlechthin.
Das wäre ein schöner On-Topic-Cast als Spiele, die absolut als die Meisterwerke gefeiert wurden zum Release, womöglich auch von uns selbst und dann über Jahre jetzt irgendwie Meme-Material geworden sind, das irgendwie nicht mehr so gut wegkommt. Oder andersrum Spiele,
genau,
die halt vielleicht nur Mittel, also wirklich. Das
müssen wir uns mal merken.
Driver 2 hat laut diesem Ding hier einen Metacritic, den wir jetzt einfach mal nehmen, von 62. was ich halt insane finde. Was, also das geht, ich, also das finde ich, da wird es halt so interessant, weil ich ja dieses Spiel wirklich als Kind gespielt habe.
Ja, ja.
Und ich habe halt immer so wahrgenommen, dass es schon sehr gute, dass es auch sehr einen sehr großen Platz in der Kultur hat, aber diese Reviews bilden das gar nicht ab. Nee. Da müsste man mal sich ausführlicher mit
beschäftigen. Aber mal ganz ehrlich, also sowas wie Driver heute, moderne Optik und so, einfach so dieses, okay, das.
Du bist ein Geheim, also wieder zurück zu dem Ursprung, du bist ein Geheimagent und ja,
du,
fährst so.
Du musst, finde ich, gar nicht groß viel aussteigen und rumlaufen und GTA machen, sondern wirklich der Fokus liegt auf dem Driven.
Ja.
Ich glaube, das hätte einen Platz heute.
Es voll. Du hast natürlich mit Driver San Francisco dann einige Jahre später, du hattest Driver 3, was einfach kein gutes Spiel war, verbuggtes Spiel war, Entwicklungsprobleme hatte. Man kam kurze Zeit danach direkt Driver Parallel Lines, wo sie quasi scheinbar so ein bisschen panisch versucht haben, okay, wir machen jetzt nochmal richtig, aber das war dann auch kein Erfolg, weil einfach die Serie sich da überlebt hat, scheinbar selbst. Und dann war diese Serie tot für viele Jahre und dann kam 2011 Driver San Francisco raus, dieses Mal von Ubisoft, war ja vorher, glaube ich, ein Atari-Titel mit 3 und Parallel Lines. Und das war dann ein hervorragendes Spiel von Ubisoft Reflections, was aber halt auch was komplett anderes war, als Driver je zuvor war. Was ja, was ich immer noch super weird und seltsam und lustig finde, ist, dass dieses Spiel trotzdem John Tanner, den Hauptcharakter der ersten drei Teile, als Hauptcharakter hat und ja wohl auch, das habe ich jetzt nur bei Wikipedia gesehen, eine Zwischenstory zwischen Teil 3 und Parallel Lines erzählt. Weil in meinem Kopf ist das halt
relevant.
Ja, es ist halt so krass einfach ein Reboot in meiner Wahrnehmung, weil es ja sowas komplett anderes ist. Deswegen, das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr lustig. Aber genau, das war ja ein Spiel, was gut ankam in den Kritiken, was dann aber ein absoluter Misserfolg war am Markt. Und das war dann so, also dieses Spiel hat jetzt, diese Serie hat jetzt gefühlt 3 Chancen bekommen mit 3 Parallel Lines und dann nochmal San Francisco aus der Sicht der Publisher und hat nie dann wirklich den Erfolg gezeigt, den man sich davon erhofft hat. Deswegen befürchte ich auch sehr, dass wir, dass diese, also die Serie ist so lange tot, bis irgendwann Driver erscheint. Aber das kann halt 20 Jahre noch dauern. Irgendwann wird sicherlich mal Driver erscheinen. Remake. Ein Reboot, ein Remake, irgendwie sowas, genau. So, also das, der einzige Wettbewerb, den es sich im Grunde leistet, ist der mit dem Untergang der Welt. Also weil die Welt nicht vorher untergeht und es keine Ressourcen mehr gibt für Videospielkonsolen, weil es vorher Ubisoft sagt, wir wollen das nochmal machen, dann kann ich mir das nochmal vorstellen.
Es ist wirklich mega unwahrscheinlich, genauso wie Midtown Madness. Also ist ja bei Microsoft, warum sollten sie, wenn sie Forza haben, jetzt plötzlich mit Midtown Madness ankommen? Weil die, ich glaube auch die Leute, die Nostalgie dafür haben, das sind zu wenige.
Denke ich auch. Mich ist gerade durch Wikipedia aufgefallen, dass es Driver Speedboat Paradise gibt. Und,
was, Mobile?
Ja, erinnerst du dich daran? Haben wir mal einen Trailer zu gesehen. Das ist das aktuellste Driver-Spiel, über 2014 erschienen.
Ja.
Driver Speedboat Paradise ist wirklich die dümmste Scheiße, die ich je gehört habe.
Ich meine, aber The Crew könnte ja zum Beispiel, das hätte auch
exakt, das könnte
Driver Doppelpunkt
dann,
Crew
dann
heißen
müssen,
können.
Ja, das stimmt. Das klingt nach einem Ubisoft-Ding. Driver irgendwie, Sam Fisher.
Ich wundere ehrlich gesagt fast, dass sie da eine neue Franchise draus gemacht haben, weil Driver hat ja eigentlich, dadurch, dass es so wild wurde, keine feste Identität.
Eigentlich schon. Also ich hoffe sehr, dass wir das nochmal sehen, aber das ist eine reine Hoffnung, die wenig begründet ist in irgendwas.
Ja, auch mit den Cheats aus Driver 1 bitte wieder.
Was war das?
So kleine Wagen oder stimmt, unsichtbare Wagen oder so, sowas liebe ich ja total. Oder dass du irgendwie die Geschwindigkeit manipulieren kannst.
Ja.
Das hat Spaß gemacht, weil Driver habe ich ja vor allem auf dem PC gespielt.
Ich möchte noch mal kurz die Soundeffekte von Driver rausstellen. Das
war
meine Freundin hat vor ein paar Monaten mal, das war sehr lustig, da saß sie auf dem Sofa und hat TikTok durchgescrollt. Und ich habe einen Crash-Sound im Hintergrund gehört. Aber so, das war der Crash aus Driver. Die hat mich so gedacht, was ist los? Und dann habe ich nachgeguckt, das war tatsächlich genau. Weil das ist so einzigartig.
Genau.
Vielleicht sind sie die einzigen Rennspiele, die jemals keine Stock-Sounds benutzt haben. Ich weiß es nicht. Oder das ist einfach nur, kein anderes Rennspiel hat diesen Stock-Sound benutzt. Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht, ich möchte mal eine Spielereihe nennen, die, bei der ich nicht ganz weiß, auf welches Spiel ich zeigen soll.
Okay.
Nämlich Silent Hill.
Ja, da gibt's viele, das ist sehr gut. Das, da könnte man einen eigenen Cast drüber machen, um zu analysieren, welches Spiel hier das richtige Spiel wäre.
Es ist jetzt Silent Hill 4, The Room, wo ja viele Leute noch sagen, nee, der ist ja noch gut und da steckt ja noch viel drin. Und dann ist es Silent Hill Homecoming, weil das ist definitiv ein beziehungsweise definitiv kein gutes Spiel.
Ja.
gehört oft zu denen, die ganz unten auf den Listen landen und ist, glaube ich, viel eher der Anfang vom Ende, weil es so outgesourced wurde.
Ja.
Und dann gab es ja noch so Sachen wie Silent Hill Downpour und Book of Memories und diese verschiedenen Versuche, Silent Hill nochmal irgendwie wiederzubringen, meist ohne Zusammenhang zur Vergangenheit, zumindest in größerer Form. Und das ist ein bisschen strange, also dass du dann nicht nochmal so ein, wir hatten ja wirklich nicht nochmal ein klassisches Silent Hill, selbst Silent Hills PT wäre ja was sehr anderes geworden. Das hätte ja jetzt, glaube ich, auch nicht viel zu tun gehabt mit Silent Hill 1 oder 2 oder 3, was so in meiner Wahrnehmung immer so die Top-Favoriten sind. Silent Hill 2 ganz oben und dann 1 und 3 irgendwo darunter. Und danach gibt es schon große Abstände.
Ja.
So. Und da fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, okay, was genau ist hier das Ding, auf was genau muss ich, also ich muss auf Konami zeigen, statt auf eins der Spiele eigentlich, um dann festzustellen, ah, okay, da wurde ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, nicht mehr so richtig die Franchise verstanden.
Also ich glaube, es sind wirklich Homecoming und Downpour, auf die man da zeigen muss. Homecoming, weil es den Trend startete und Downpour, weil es das besiegelt hat, würde ich sagen. Ich denke auch 4 wird halt, also wurde damals ja vor allen Dingen auch ein bisschen so kritisiert, weil es halt einfach kein besonders großartiges Ding ist in der Silent Hill, ist Silent Hill. Silent Hill. Silent da ist der Reboot-Name. im Silent Hill-Format, ja. Also, aber wenn du es spielst, dann ist es immer noch ein Silent Hill. Du spielst es und es hat unglaublich tolle, starke Horrormomente. Ich mag die Geschichte tatsächlich ziemlich gern. Sie ist komplett abgefahren und abgedreht, aber ich finde sie ziemlich cool. Ich finde dieser Raum ist ein total geiles Feature und hat, also dieses Spiel hat mir wirklich richtig Angst gemacht, als ich das gespielt habe. Und dann hat es halt diese spielerischen Elemente wie die Geister, die endlos nervig sind, oder die Escort-Teile dieses Spieles, oder das Backtracking, das es ganz viel gibt. Da hat es viele Elemente, die dann aus dieser Silent Hill-Formel ein weniger gutes Spiel werden lassen, aber es wäre jetzt niemals ein Spiel, wo ich drauf sagen würde, da wurde irgendwie die Formel oder da wurde ein Trend in eine falsche Richtung gesetzt oder da wurde irgendwie diese Formel betrogen oder so. Es war halt nicht so gutes Silent Hill. War aber was daraus immer noch ein gutes Spiel macht, finde ich. Ein nicht so gutes Silent Hill ist immer noch ein besseres Horrorspiel als die meisten anderen Horrorspiele. Und wenn danach dann ein Silent Hill 5 gekommen wäre, was einfach Silent Hill 5 geheißen hätte und vielleicht wieder mehr in die Richtung von 2 und 3 gegangen wäre, dann hätte niemand, dann würde man heute zu Silent Hill 4 halt auch blicken und sagen so, ja, schade, aber naja, war halt dieser eine kleine Ausbruch. Und das kannst du mit Homecoming nicht so einfach machen. Nee. Homecoming kannst du nicht wirklich kontextualisieren und sagen, ah, okay, sondern das ist einfach Müll. Also, ich habe das Spiel mehrere Male durchgespielt.
Ich habe es noch gar nicht gespielt.
Also, es lohnt sich tatsächlich. Ich spiele Homecoming lieber als Downpour, weil es einfach spannender ist zu spielen.
Oh, echt? Ich hatte immer im Kopf, dass Downpour besser
ist. Ich würde sagen, Downpour ist das bessere Spiel. Ja, Downpour ist ein bisschen langweiliger und deswegen weniger aggressiv scheiße. Homecoming ist halt wirklich, wie es diese Saw, bringt so aggressiv diese Saw-Ästhetik und das Storytelling mit diesen Charakteren, die so kacke sind, bringt das so krass in diese Story, in diese Welt rein. Das passt gar nicht. Das ist halt faszinierend, das ist sehr laut und du kannst gar nicht weggucken. Und Downpour macht es viel, Downpour ist in seiner Scheißigkeit viel leiser. Und viel zurückgefahrener.
Schöne Beschreibung.
Deswegen würde ich auch sagen, dass ich Downpour besser finde, weil es ästhetisch deutlich mehr Silent Hill versteht. Aber sobald du irgendwie die Geschichte versuchst, auch ansatzweise zu analysieren von Downpour, funktioniert es wirklich überhaupt gar nicht mehr. Das teilen sich diese beiden Spiele halt sehr.
Ja, und dazwischen hatten wir noch Shattered Memories auf der Wii, was ja noch relativ
das ich super mag,
ist.
Dass ich auch bis zu meinem Tod verteidigen werde. Das hat den Silent Hill-Namen, weswegen viele Silent Hill-Fans das nicht mögen. Aber ich finde, das ist ein absolut großartiges Spiel. Ich mag Shattered Memories super, super gerne. Hat einen der coolsten Twists, die ich in einem Videospiel, also das hat mich komplett umgehauen. Ich fand diese Erkundung toll. Ich fand, wie es die Wiimote benutzt hat mit seinen kleinen Minispielchen und dem Telefonieren und so, fand ich cool. Ich mag Shadow Memories voll gern.
Ja, ist halt die Frage, wie sehr Silent Hill das dann
Ja, aber ich mag das aber grundsätzlich. Weißt du, ich mag das tatsächlich deutlich lieber als Downpour und Homecoming, weil es nimmt sich ja, falls ihr es nicht wisst, Shattered Memories nimmt sich die Geschichte vom ersten Teil und erzählt die neu. Also es ist kein Remake, sondern es nimmt sich quasi die Prämisse. Hier haben wir einen Vater, der seine Tochter sucht und das ist die Prämisse und dann machen wir was Eigenes daraus. Und dann geht es wirklich auch in eine sehr andere Richtung und erzählt eine sehr andere Geschichte. Und das ist mir endlos viel lieber wirklich, als das, was Homecoming Downpour machen, nämlich diesen verrotteten Leichnam von Silent Hill so mitzuschleppen und ihn immer wieder weiter zum, diese Kuh weiter zu melken. Mhm. Und dann, hier ist Pyramid Heads! Und vor allen Dingen Homecoming ist halt furchtbar. Und ständig vor allen Dingen Plot-Twists und Ideen der vorherigen vier Spiele immer zu recyceln. Das ist immer die gleiche Geschichte, die irgendwie dann mit nur noch ein bisschen schlechter erzählt wird. Ja, ist mir Shattered Memories deutlich lieber.
Es ist halt ein bisschen verrückt, weil ein gutes neues Silent Hill wäre ja wirklich eins ohne die Krankenschwestern, ohne Pyramid Head. Mit Silent Hill wohlgemerkt, aber ein Silent Hill, das die Charaktere des Spiels reflektiert und nicht die vergangenen Silent Hills. Weil das ist ja so das Problem, was viele Leute oder viele, was Konami nicht so richtig wahrhaben will, weil es natürlich auch offensichtlich Fanservice ist, wenn man sagt, okay, guck mal, hier ist Pyramid Head. Was ist ja auch ein ikonisches Design, muss man ja dazu sagen. Ist ja auch ein gutes Charakterdesign. Aber dann hatten wir halt trotzdem zwischendrin so Sachen wie Book of Memories, was finde ich so weit weg ist.
Das muss ich immer noch spielen, ey. Ich bin da so interessiert
dran. Ich habe das mal gespielt auf der Vita, aber es ist echt langweilig. Es ist einfach langweilig.
Ja, denke ich mir auch. Aber das hat den Briefträger aus Downpour. In Downpour gibt es so einen magischen Briefträger, der dir immer so Infos zu gibt. Und der Briefträger ist auch der übernatürliche Questgeber oder so in Book of Memories. Die haben so Zusammenhänge, was ich halt super faszinierend finde. Book of Memories ist das aktuellste Spiel dieser Reihe. Book of Memories ist im gleichen Jahr erschienen, 2012 war ein Jahr für Silent Hill. Silent Hill Downpour, Silent Hill HD Collection, Silent Hill Book of Memories. Ja. Das ist wirklich, also konsequenter kann man eine Serie nicht umbringen, als Konami es im Jahr 2012 gemacht hat.
Falls ihr es gerade nicht auf dem Schirm habt, jetzt gerade sind wir in der Situation, dass Blooper Team, die Macher von The Medium und Layers of Fear, eine Partnerschaft angekündigt haben mit Konami für kommende Horrorspiele, wo wahrscheinlich Silent Hill gemeint ist. Und es heißt ja auch noch angeblich, dass ein japanisches Team ebenfalls an einem Silent Hill-Projekt arbeitet.
Ja.
Und eine Vermutung von mir wäre halt, dass Blooper Team irgendeine Art von Remake-Projekt machen und die anderen wirklich ein neues Silent Hill.
Ja, ich glaube, ich würde gerne mal mit dir Homecoming spielen.
Das können wir gerne mal bei Time to Dream machen.
Ja, da habe ich, das habe ich.
Ich habe das wirklich nie, ich kenne das nur aus Ausschnitten.
Es ist ein sehr tolles Spiel, um es gemeinsam zu erleben, weil es einfach so aggressiv ist in allem, was es tut und faszinierend ist.
Ja.
Mache ich ganz gern. Tom, wenn jetzt Silent Hill wiederkommt, sogar zweimal vielleicht, was ist denn das, was du dir, also ist es das, was du gerade gesagt hast, dass du wirklich quasi einen Reboot am ehesten haben wollen würdest, der komplett alles zurücklässt, außer halt die Atmosphäre und die Ästhetik und das Gefühl, was es dir mitbringen würde? Oder irgendwas, was mehr Zusammenhänge hat? Was ist das, wenn du jetzt ganz frei mal da deinen Wunsch?
Also ich glaube, das Beste wäre, dass die beste Möglichkeit, wirklich was Cooles, Neues zu erschaffen, was trotzdem Silent Hill ist, sich die Atmosphäre, die Stadt und ein paar Gameplay-Elemente zu nehmen, die dazugehören, dass du so ein klassisches Survival-Horror-Ding hast. Auch am liebsten natürlich irgendwie feste Kameraperspektiven, aber Silent Hill hat in der Regel eigentlich einen Mix aus fester Perspektive und Schulterperspektive und das kann man gerne wieder machen. Von mir aus auch irgendwie mit Nebel spielen zum Beispiel, ist ja auch so ein Element, auch wenn das damals technisch bedingt war teilweise. Aber storytechnisch zu sagen, nee, das ist was Neues, ich brauche da keine Verbindung zur Vergangenheit und wir versuchen eher wirklich eigene Designs zu schaffen so und eigene Akzente zu setzen. Und das, was diese Konzept-Trailer für PT fand ich halt damals super geil, auch die abseits der Demo selbst erschienen sind, wo das wirklich auch so, da ist mir schon ein Schauer über den Rücken gelaufen. Sowas möchte ich gerne. Und es muss natürlich, das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig, Silent Hill Horror ist nicht, ich werde irgendwie erschreckt von irgendwas, sondern ich komme um die Ecke und ich sehe da bereits die Gefahr im Halbschatten stehen. Und sie erschreckt mich nicht groß, sondern sie ist einfach da.
Ja.
Und ich weiß, sie ist da. So.
Ja.
Und es ist die ganze Zeit dieses Wissen, oh fuck. Und das finde ich super geil. Diese Art Horror hätte ich gerne. Ich fände aber auch spannend, wenn man wirklich sagt, wir machen ein Sequel. Und im Verlauf des Spiels stellt sich heraus, okay, das ist, hier geht es tatsächlich um James.
Ja, Silent Hill 5 also quasi.
Ja.
Also James wird ja schwierig, wenn
Naja, aber
achso, das ist Silent,
kann ja trotzdem
darum gehen. Ein Sequel zu 2.
Ja, zum Beispiel.
Okay,
ja. Wo man wirklich sagt, so wie Silent Hill 3 ein Sequel zu 1 ist,
genau.
Dass man sagt, okay, wir greifen das mal auf. Und dann könnte man nämlich auch sehr meta werden in der Art und Weise, wie Silent Hill behandelt wurde. Und könnte das einbauen in seine
dass Geschichte. James zurückkehrt zu Silent Hill, weil er gebraucht wird und das kann man irgendwie meta. Das könnte man wirklich. Ja. Also ja, das könnte eine sehr faszinierende Geschichte geben, wenn sie von sehr kompetenten und talentierten Leuten geschrieben werden würde.
Ja, das ist natürlich der größere Drahtseilakt, würde ich behaupten.
Ich hatte eine ähnliche Idee, allerdings nicht auf James bezogen. Ich würde tatsächlich sagen, 2 sollte man in Ruhe lassen. Dass es gut ist, dass es so eigenständig ist, aber ich hatte als grundsätzliche Idee was sehr ähnliches, nämlich halt Silent Hill 5 und dann eine Weiterführung von 1 und 3. Das wäre so das wären so die beiden
möglichen. Die Ungeraden.
Ja, ja, genau.
Gehen auf
das würde ganz gut passen und da könnte man dann halt, wie heißt sie denn nochmal? Sharon, ne? Die Tochter, die Hauptcharakter
aus Silent Hill 3? Ja, ich denke halt immer an Heather, aber ja.
Heather, so richtig. Heather.
Ne, Heather ist ja aber nicht ihr richtiger Name. Aber wir spoilern gerade.
Ich glaube, sie wird Heather genannt trotzdem hauptsächlich. Egal. Das könnte ich mir gut vorstellen. Weil entweder du gehst halt in diese Reboot-Richtung und machst wirklich, du musst dann, wie du sagst, PT-Richtung, kein Pyramid Heads, da darfst du nichts mitschleppen, weil sonst hast du Downpour, sonst hast du Homecoming und das sind einfach Spiele, die darunter leiden, diesen ganzen Altlasten mitnehmen zu müssen, ohne wirklich vernünftig das Gleiche präsentieren zu können. Deswegen, mach ein Reboot, komplett neu, einfach nur eine ähnliche Ästhetik, Atmosphäre, Storytelling-Art oder mach Silent Hill 5 und erzähl diese Geschichte weiter. Und ich glaube, beides würde gleichermaßen für Aufregung sorgen. Ich glaube, oder wenn jetzt plötzlich Silent Hill 5 mit einer wirklichen 5 angekündigt wird und es ist irgendwie eine 25 oder sagen wir mal eine 30-jährige Heather, die irgendwie mit 10 Jahren Trauma vor sich hingelebt hat und die Ereignisse von 1 und 3 schwerlich verarbeiten konnte und jetzt auf noch einmal dahin zurückgezogen werden wird und irgendwas passiert dort, da wäre ich sofort dabei.
Da tät sie mir sehr leid.
Ja.
Oder ganz andere Idee, Robin. Yoko Taro wird als Director angeheuert und Silent Hill 5 ist die Fortsetzung des Hundeendes aus Silent Hill 2. Das ist das kanonische Ende von Silent Hill 2 gewesen.
Das würde Yoko Taro machen.
Darauf basiert dann Silent Hill 5 und es wird ein Comedy-Horror-Adventure.
Ja, das würde ich hassen. Ich würde auch sagen, so für all die Serien, wo ich gerne Yoko Taro sehen würde, Silent Hill am wenigsten.
Ne? Wobei ich super geil finde, wenn Yoko Taro mal wirklich so ernsthaft sagt, okay, ich mache jetzt ein Horrorspiel.
Ohne
das Augenzwinkern.
Dann kommt halt Drakengard dabei raus,
glaube ich. Nein, ohne das Augenzwinkern.
Drakengard hat nicht wirklich viel Augenzwinkern, ne, finde ich. Ich glaube, Drakengard ist schon sehr straight so, dass die
wieder Geschichte. Ach so, ja, Drakengard 1, ja.
Genau, 1. Ja. Und ich glaube, das passt nicht. Ich glaube, der Typ, das ist zu groß, das ist zu wenig, das ist zu viel. Weil auch, also der erzählt ja, der erzählt sich ja subtil, auch in Nier und sowas.
Ja, aber in Drakengard 1 zum Beispiel wurde er ja, das Genre und so, das war ja alles schon bestimmt.
Das stimmt.
Da hat er ja keinen Einfluss drauf. Aber wenn es jetzt ein Horrorspiel ist und da macht er diese Story und sie geht dann vielleicht in Richtung von Drakengard 1, holy shit.
Ich glaube, das ist zu viel für Silent Hill. Ich glaube, der Mann ist ein bisschen zu abgefahren. Und das ist too much, weil gerade wenn du dir Silent Hill 2 überlegst, Silent Hill 2, was ich auch sagen würde, dass der beste Teil der Reihe ist, zeichnet sich extrem durch seine Zurückhaltung aus, wie viel es sich nicht erzählt, wie viel es dir nicht zeigt. Und ich kann mir, also wenn ich mir den Twist aus 2 vorstelle, gemacht von Yoko Taro, sähe das, glaube ich, sehr anders
aus. Ich glaube, das Hundeende würde genauso aussehen.
Ja, das stimmt allerdings. Es wäre vielleicht nicht das Hundeende, sondern das Spiel viermal durch, um das wahre Ende zu sehen, Ende. Aber ja, weißt du was, die Möglichkeit ist vielleicht, wir bekommen jetzt scheinbar sowieso 2 unterschiedliche Silent Hill, machen einen dritten noch. Dann ist okay.
Genau.
Mach noch das Yoko Taro Silent Hill als dritten Bonus. Anscheinend kann er ja nicht Nier machen, for whatever reason. Wir sehen ja kein neues Nier, was mich immer noch extrem überrascht, dass wir immer noch
kein
Nier-Sequel haben.
Dass wir auch noch kein anderes Projekt von ihm
gesehen haben. Ja, genau. Außer halt Replicant und dem Mobile-Game.
Genau,
aber.
Ja.
Naja.
An der Stelle ein Hinweis für die wunderbaren Videotagebücher von Mats zu Silent Hill 2. Oder beziehungsweise Silent Hill 2 war ein richtiges Let's Play bei Time to 3. Aber es gibt ein Videotagebuch zu Silent Hill 1 bei der Superkreuzburg. Mhm. Und das sind beides tolle Videoreihen.
Yes, komplette Zustimmung. So, was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme ein Spiel, ein ganz aktuelles Spiel. Ich nehme ein ganz aktuelles Spiel, das eigentlich ganz gut ankam zum Launch vor wenigen Monaten, vor einem Jahr, ich weiß es gar nicht, aber nicht wirklich großartig und ich glaube, das könnte diese Serie umgebracht haben, nämlich Watch Dogs Legion.
Ach so.
Ich würde einfach mal zu Watch Dogs Legion gehen. Du hast schon vergessen, es existiert, oder?
Das Watch Dogs Legion, also wir haben es vorhin halt schon mal erwähnt, deswegen, nee, aber Watch Dogs Legion.
Haben wir es gerade erwähnt?
Nee, ich habe es vorhin mal bei Driver erwähnt,
von ja,
Spielen, die sowas heute noch erlauben. Ja, ja. Aber ich verstehe sofort, was du meinst, weil es ist, Watch Dogs Legion ist vielleicht so ein bisschen in die Kategorie Soul Calibur 5, gut, aber nicht gut genug.
Ja, genau. Es ist eigentlich die schlechteste Art von enttäuschendem Sequel, weil keiner darauf reagiert.
Ja, ja, genau.
Es ist so unspektakulär und so unspannend.
Ach, das gab's?
Ja, richtig. Also noch nicht mal die Fans der Reihe, die ja jetzt bei Watch Dogs sowieso jetzt nicht die leidenschaftlichste Community der Welt hatte, selbst die können bei Watch Dogs, also das unterhält dich gut genug, als dass du sagst, ja, cool. Aber dann ist es so langweilig, dass nach 10, 15 Stunden, dass du es dann einfach fallen lässt und keiner erinnert sich mehr dran. Und ich glaube, es gibt kaum ein besseres Rezept für eine Serie aufs Abstellgleis bringen als dies. Und das finde ich halt auch so faszinierend, weil ich habe mich ja super gefreut auf Legion. Wir haben ja echt, wir waren ja von den Trailern echt angetan, weil es wirklich so ein interessantes Konzept hat und weil Clint Hocking, spricht man ja aus, oder? Clint Hocking heißt er so?
Schon, ja.
Als Director da war. Und du kannst Clint Hocking viel, also der macht weirden Kram, sowas wie Far Cry 2, aber was er eigentlich nicht macht, ist Langweiliges. So, wo du sagst so, Far Cry 2 kannst du viele, viele Sachen vorwerfen, aber es ist ein super einzigartiges, seltsames Open-World-Spiel, das so viel ignoriert von dem, was andere Open-World-Spiele machen und super frustrierend dadurch wird, aber auch einzigartig.
Genau, wobei ich da auch direkt einwerfen würde, ich habe Far Cry 2 selber nie gespielt, aber ist da nicht auch einer der Kritikpunkte, dass es so repetitiv wird?
Voll. Ja,
ja, sehr. Und das sehe ich ja dann auch bei Watch Dogs Legion.
Ja, das stimmt. Ich glaube, der Unterschied bei diesen beiden Titeln, bei Far Cry 2 und Watch Dogs Legion, ist schlicht und einfach, dass die, also dass das Grundsystem, was das Spiel einzigartig macht, in Watch Dogs Legions weniger gut funktioniert hat und weniger das Spiel einzigartig gemacht hat. Weil bei Far Cry 2, da hast du diese Krankheiten, du hast du deine Waffen, die kaputt gehen, du hast das Feuer, du hast diese ganzen Elemente, die du so nicht mehr wirklich in einem anderen Spiel gesehen hast und die das Spiel auch oft, halt, wie gesagt, oftmals frustrierend gemacht haben, aber einzigartig. Die ist, jeder hat, du spielst dieses Spiel und du kannst gar nicht anders, als mit diesen Elementen zu interagieren und dass sie dein Spiel irgendwie beeinflussen, aufs Negative oder aufs Positive. Und das ist bei Legion anders, weil bei Legion ist dieses System, was so spannend klang, Hintergrund, im Vorlauf. Das ist ganz halt im Hintergrund da, dass du nämlich diese NPCs hast, jeden NPC rekrutieren kannst und mit dem dann spielen kannst. Aber es hat sehr wenig Einfluss auf irgendwas, sondern das sind dann halt random NPCs, die du spielen kannst, aber der Effekt, den du am meisten spürst, ist, dass es deswegen keine Geschichte mehr gibt, die erzählt wird.
Ja.
Und keine Charaktere mehr gibt, die erzählt werden, weil halt alles zufallsgeneriert ist und so mit zufälligen Sprachfetzen um sich wirft die ganze Zeit. Und die positiven Aspekte eines solchen Systems, wie eben die Welt miteinander interagiert, hier hast du jetzt einen Bruder und eine Schwester, von dem du vorher gesehen hast, die gibt's dann zwar im Hintergrund, aber die sind so unwichtig für das Kern-Gameplay im Gegensatz zu einem Far Cry 2, dass du es nach 10, 15 Stunden, nachdem du es wirklich so, ah cool, die Möglichkeiten, dann spielst du es ein Dutzend Stunden und merkst, die Möglichkeiten sind viel begrenzter, als du die am Anfang ausgemalt hast und dann vergisst du dieses
das
System eigentlich.
Das ist auch sehr schade, weil ich glaube, das ist dann eins dieser Systeme, das auf dem Papier wirklich lustiger klingt als in der Praxis. Oder vielleicht fehlen da noch so ein paar kritische Elemente. Ich habe es ja wirklich selber auch nicht weit gespielt.
Ja.
Ich habe es ja nur kurz angespielt damals zum Next-Gen-Launch und weiß aber noch, also Watch Dogs 1, so blöd ich es insgesamt dann auch fand, wegen der Story vor allem, weil mir das halt dann in der Richtung nicht gefallen hat.
Aber
diese Interaktion mit der Spielwelt fand ich im ersten Moment super cool. Dieses, okay, ich kann ja Ampeln manipulieren, ich sehe bei Leuten so ein bisschen, es hat ja voll dieses voyeuristische, okay, hier, du kommst an Informationen über Leute, an die du nicht kommen sollst und kannst dich in Sicherheitskameras reinhacken und so ein Kram. Und ich finde diese Richtung total spannend, auch storytechnisch total spannend eigentlich. Nur wurde damit dann da nichts Spannendes gemacht. Watch Dogs 2 hat dann sympathischere Charaktere und macht da ein bisschen mehr. Habe ich zwar auch nicht durchgespielt, aber ist mir ein grundsätzlich sympathisches Spiel. Aber ohne, dass es jetzt auf spielerischer Ebene, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, das groß erweitert hat?
Nicht wirklich, ne.
Oder?
Nee. Nee. Das war vor allen Dingen auf einer erzählerischen Art halt, aber ansonsten
Ja, wirklich. Und dieses Systemische ist ja eigentlich das, was Watch Dogs so interessant macht.
Genau. Und da sollte man denken, Clint Hocking, perfekter Mann dafür.
Ja, und er hat ja auch was versucht in diese Richtung.
Ja, das hat exakt. Halt nur nicht und das hat leider nicht so ganz funktioniert. Und das ist super enttäuschend. Also ich habe ja Watch Dogs 1 durchgespielt. Ich habe dann Watch Dogs 2 ja sogar sehr zufrieden durchgespielt. Ich singe ja immer noch davon, wie cool ich Watch Dogs 2 rückblickend auch finde und wie toll diese Geschichte war. Und die Charaktere, also weniger die Geschichte und mehr die Charaktere. Und eine der Charaktere ist jetzt ja auch im DLC dabei. Es gibt ein DLC für Legion, wo fucking Aiden Pierce der Hauptcharakter ist, den man spielt. Und dieser, ich habe den Namen leider vergessen, er ist, liegt mir auf der Zunge. Marcus? Der mit der Maske.
Achso,
nee. Nee, der mit der Maske aus dem zweiten Teil.
Das weiß ich
nicht mehr. Der im Trailer aussah wie der schlimmste, furchtbarste Charakter der Welt mit seinen Emoticons und Smile die ganze Zeit. Und der dann im Spiel plötzlich der beste Charakter des Spiels war, weil er so gut geschrieben war und so viel dahinter steckte. Und die beiden gibt's dann im DLC, was nochmal ganz nett ist. Aber ich finde, das ist so bezeichnend, dass dieses Spiel, was sich dadurch ausgezeichnet hat, keinen Hauptcharakter zu haben und du macht seine eigenen Hauptcharaktere, dann in seinen DLCs zu den ersten beiden Spielen zurück muss, um da zwei bekannte Charaktere zu nehmen. Und dieses ganze Kernfeature von Legion findet da eigentlich gar nicht mehr statt.
Ja, das ist komisch, dass sie dann dieses Problem, was die Tom Clancy-Spiele so ein bisschen haben, auch hierauf münzen, dieses, okay, wir haben eigentlich nicht wirklich Charaktere, die man vermarkten kann in der Sicht, die so wirklich Persönlichkeit haben, in Legion zumindest. Und das ist blöd.
Das ist sehr,
aber
sehr
das blöd. Merken sie selbst. Allerdings bei Ubisoft bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich sagen würde, okay, das war es jetzt mit Watch Dogs Legion, weil Ubisoft an sehr eigenartigen Stellen manchmal Ausdauer beweisen mit ihren Franchises.
Allerdings.
Und ich könnte mir vorstellen,
Crew 2 wird immer noch unterstützt.
Eben. Und ich könnte mir vorstellen, dass Watch Dogs dann auch noch weiterleben würde, aber sich höchstwahrscheinlich verändert.
Das ist die Hoffnung, dass es sich verändert. Weil das Problem ist ja, es wurde dieses Feature ist so was anderes auf den ersten Blick, aber es ist halt in ein so konsequent konservatives Spiel reingedrückt, dass das nichts in irgendeiner Art und Weise machen kann, weil das, was du mit jedem Charakter machst, egal welche Skills und Fähigkeiten und Features der hat, du machst exakt das, was du seit 15 Jahren in den Ubisoft-Spielen machst. Oder nicht in Ubisoft-Spielen, sondern generell in Third-Person-Open-World-Action-Spielen, nämlich seichte Stealth mit Action-Einlagen und that's it.
Weißt du, was ein interessanter Gedankengang ist? Watch Dogs 1 erschien 2014.
Ja, ich lass mal nachgucken.
Ich glaube schon, so, weil das war so die Zeit, wo PS4 und Xbox One gerade neu waren. Und das war ja zum Anfang das Aushängeschild. Und ich glaube, es müsste so um diesen Zeitraum entstanden sein, oder?
Ja, 2014 1 und 2016 2.
Genau. So, 2013 erschien GTA 5. Zwischen GTA 5 und dem nächsten GTA, was weiß ich, wie vielen Jahren erschienen ist, ist die komplette Watch Dogs-Serie erschienen. Und ich frage mich, ob Elemente davon trotzdem in GTAs reinschaffen. Weil GTA versucht ja auch immer mehr zu machen und hat ja auch so manchmal diese systemischen Ansätze. Und ich würde mir das in einem GTA auch gut vorstellen können. Und ob sie dann auch sagen, okay, wir spielen dann halt auch damit rum und machen es dann höchstwahrscheinlich besser als Ubisoft.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rockstar Ich habe das Gefühl, Rockstar ist sehr so ein Entwicklerstudio, wo keiner, der da arbeitet, irgendein anderes Spiel spielt. Sondern die machen ihre eigenen Spiele.
Interface von Red Dead Redemption 2 würde ich dir zustimmen.
Ja, genau.
Das wirkt nämlich voll so.
Das wirkt auf alle positiv und negativ. Also wenn du halt ganz negativ kommst, sowas wie Final Fantasy 14 Online bei raus, das wurde ja in der No-Clip-Dokumentation damals davon berichtet, dass diese Entwickler sich quasi geweigert haben, WoW oder irgendein anderes MMO zu spielen, weil sie gesagt haben, wir sind Square Enix, wir machen unser eigenes Ding. Und deswegen haben sie kompletten Müll entwickelt und dann kam halt der neue Entwickler rein und hat gesagt, so, ihr müsst jetzt erbauen, das Hausaufgaben, alle WoW zu spielen und dann mal einfach dieses Spiel zu bauen.
Das ist so
und ich habe das Gefühl, Rockstar ist exakt die gleiche Kultur, nur in die erfolgreiche Richtung. Mit diesen ganzen Sachen. Also es gibt halt so viele Elemente in einem Red Dead Redemption 2, wo du halt auch so sagst, warum habt ihr das geht doch so viel besser in so vielen anderen Spielen. Lass mich doch einfach A drücken, um diese Pflanze aufzunehmen oder sonst irgendwas.
Genau, GTA und Red Dead Redemption sind Spiele, die andere Spiele beeinflussen, aber nicht Spiele, die groß beeinflusst werden.
Würde ich auch sagen.
Also werden sie natürlich, weil das passiert zwangsweise auf irgendeine Art und Weise. Aber das fände ich super interessant, wenn wir das nächste GTA haben, ob man irgendwie auf eins der vergangenen Spiele dieser Art zeigen kann und sagen kann, ah, guck mal, da hat Rockstar hingeguckt und gesagt, das nehmen wir uns jetzt. Man kann in GTA 6 nämlich auch fliegend als Geist den Fahrer wechseln, wie in San Francisco. So wird's kommen.
Geht das nicht sogar in 5? Macht man das nicht quasi, indem man den Charakter wechselt?
Das passiert ja quasi.
Das ist das, was man macht in 5, Tom. Guck mal.
Aber nicht ganz so. Weil ja, aber, du also kannst ja nicht an einer Kreuzung gehst, einfach ins nächste Auto springen.
Das stimmt, aber du gehst in
es
die Kamera,
so aus,
in die Map und dann in den anderen der drei so Charaktere rein. Guck mal, da haben wir das doch schon. GTA 5 war von Drivers von San Francisco inspiriert.
Das kam ja auch 2 Jahre vorher
raus. Kam 2 Jahre vorher raus, ja. Mir ist gerade der Sinn gekommen, und das ist jetzt so das letzte zu Watch Dogs von mir sein. Ist auch noch nicht mal zu Watch Dogs, aber generell Open-World-Spiele. Mir ist gerade der Sinn gekommen, dass es noch nie einen perfekteren Zeitpunkt, glaube ich, für Saints Row gab. GTA 6 ist noch 5 Jahre raus mindestens.
Ja.
Watch Dogs ist gerade am Abstellgleis zumindest, soweit wir wissen. Wir wissen, dass ein Saints Row entwickelt wird seit 2 Jahren oder seit 1-2 Jahren. Wenn Koch Media oder wenn Embracer jetzt mal ausnahmsweise wirklich ein Budget zur Verfügung stellt, könnte tatsächlich Saints Row
das ist ja das
sehr die Chance nutzen.
Die kaufen diese ganzen Dinger und machen diese ganzen Re-Releases. Mhm. Aber Saints Row haben sie jetzt schon wirklich lange.
Ja, und sagen, also wir wissen ja auch von irgendwie seit 2-3 Jahren, dass es entwickelt wird. Aber gehört davon haben wir noch nichts.
Das stimmt, das okay eigentlich ist voll der Plan. Es kommt dann so, dass es einfach gleichzeitig mit GTA kommt.
Ja. Na, jetzt kommen ja erstmal die GTA Remasters von Vice City 3 und San Andreas. Das werden wir alle spielen. Dann hoffentlich Saints Row. Tom, hast du noch ein Spiel für mich?
Ja, ich überlege gerade, was ich nehme. Weil ich habe Spiele aus Reihen, mit denen ich selber gar nicht so viel Erfahrung habe.
Okay.
Kann ja mal so eins in den Raum werfen.
Ja, ich hätte jetzt auch noch ein paar, so falls du sagst, mach du, kann ich auch machen, wie du magst.
Ach so. Ja, nee, aber ich würde es zumindest mal vorschlagen. Einfach nur mal sehen, was so deine Perspektive darauf ist. Nämlich Fallout. Fallout 3 ist, glaube ich, ein ganz klassischer Fall für das, was wir hier besprechen. Ein Spiel, das die Reihe maßgeblich beeinflusst hat. Ob das negativ oder positiv ist, hängt krass von der jeweiligen SpielerInnen ab. Bei uns klingelt es gerade.
Ich gehe mal kurz.
Okay. So, wir sind wieder da. Und was ich sagen wollte, Fallout 3 ist halt eines dieser Spiele, das die Reihe maßgeblich verändert hat. Und je nachdem, wer du bist, siehst du das positiv oder negativ.
Mhm.
Und ich sehe es eher negativ, weil, obwohl ich mit Fallout 1 und 2 nicht groß Erfahrung hatte. Aber ich habe ja dann trotzdem ein paar dieser alten ISO-RPGs nachgeholt und habe dann gemerkt, wie viel mehr Einfluss ich in diesen Spielen habe auf die Story, auf Entscheidungen und sowas, als in den 3D-Spielen danach. Also bei BioWare sieht man eine ganz ähnliche Kurve. Aber bei den Bethesda-Spielen kommt eben noch dazu, dass die sich ja etwas genommen haben von einem anderen Entwickler und dann ihr eigenes Ding draus gemacht haben. Und sie haben definitiv was gefunden, was Spaß macht und was coole Elemente hat und so. Also ich will Fallout 3 und 4 nicht komplett so ihre positiven Aspekte absprechen. Ich fände, das wäre auch unfair. Aber was definitiv nicht dazugehört zu den positiven Aspekten, ist in irgendeiner Form Story oder große Entscheidungsfreiheit oder sonst irgendwas. Stattdessen wirkt es immer eher so wie eine Farce, dass du Entscheidungen treffen kannst. Es gibt ja auch so die Leute, die schon quasi hinter die Kulissen geblickt haben und geschaut haben, okay, wie sehen denn die Dialogbäume in Fallout 4 wirklich aus?
Ja.
Und eigentlich wählst du zwischen dreimal dem gleichen aus. Und das ist dann so ein bisschen, sehr viel Schall und Rauch. Und die Storys reichen halt einfach nicht dran, thematisch nicht dran an das, was Fallout 1 und 2 gemacht haben und haben scheinbar auch gar nicht das Interesse. Also das ist so ein bisschen wie Silent Hill. So diese Sache von, okay, der Vault Boy und so, der hat eine Bedeutung in Fallout 1 und 2, diese ganze Darstellung der 50er und dieser Atompolitik, die hat da eine Bedeutung und die wollen damit wohin und das will einen Kommentar machen. Und Fallout 3 ist so wie ein Flugzeug, das über den Kopf fliegt. Die kriegen, also ist total egal. Und
es
dann
ist extrem, ja.
Es wird quasi das. Also
ganz
der,
genau,
der
es ist
Vault
nicht mehr
Boy,
die Parodie.
Genau, die Parodie wird das eigentliche Spiel. Und das ist
exakt, das ist genau. Der Vault Boy war nie dieses coole Logo für Fallout, sondern es war das coole Logo der Welt in Fallout, die so tun wollen, als wäre das ein cooles Logo, um damit zu verstecken, dass es alles das apokalyptische, dystopischste der Welt ist.
Und es ist halt, ich finde es in dem Fall halt eine sehr lustige Entstehung, weil zwischendrin Fallout New Vegas kam, wo ein anderer Entwickler, wo ein paar der ursprünglichen Leute dabei waren von Fallout und die dann gesagt haben, so könnte das auch aussehen. Mhm. Und alle sagen heute so, oh shit, das ist so viel besser als Fallout 3.
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie interessant.
Ich würde, genau, darauf würde ich halt zeigen, ich persönlich habe ja sehr wenig Kontakt zu Fallout. Ich habe Fallout 1 und 2 nie gespielt. Ich habe Fallout 3 tatsächlich ein Dutzend Stunden oder sowas zum Launch gespielt oder kurz nach dem Launch, aber war auch nicht durchgespielt und ich fand es okay, aber es hat mich jetzt nie begeistert tatsächlich. Und dann habe ich keins weiter gespielt. Ich habe 4 immer mal wieder so angeworfen kurz, aber nee. Und New Vegas habe ich auch nur mal so angeworfen.
3 und 4 habe ich durchgespielt und 1 habe ich mal angespielt. Aber das Ding bei den alten Fallout-Spielen ist halt wirklich, die sind spielerisch sehr
überholt,
trocken.
Ja.
Sehr, sehr trocken.
Ja. Ich würde halt bei, ich glaube, diese Serie hat durch New Vegas gezeigt, dass sie immer noch mehr kann als, also dass es keine nachhaltige Zerstörung zumindest ist, weil du hast auch einerseits mit 3 und 4 dann auch, oder mit 4 dann auch gesehen, wie wahnsinnig erfolgreich dieses Spiel immer noch ist. Es hat ja wahnsinnig gut sich verkauft und kam ja auch überraschend. Was mich immer noch sehr verwirrt ist, wie gut Fallout 4 bei der Presse ankam, dass das ja immer noch echt gute Kritiken bekommen hat und dass ich dann wirklich, das habe ich ja wirklich einfach nicht mehr verstanden, von dem, was ich dann selbst gespielt habe. Ich dachte, das ist the same shit. Das ist wieder Fallout 3, nur jetzt ist es seit 5 Jahren überholt.
Sehr fummeligen, aber tatsächlich spaßigen Basenbau.
Nee, du hattest ja auch im Kern durch deine Freude damit Spaß gehabt. Ja. Ne? Aber für Bethesda und für Fallout ist das alles ein bisschen echt gewesen. Ich finde Bethesda, darf ich ganz kurz einen Side-Rant abgeben zu Bethesda und Buggy-Spielen. Ich habe die letzten 1-2 Jahre hat sich für mich etabliert, wie sehr ich den Begriff Eurojank hasse, weil es total die amerikanische Scheiße ist, dass du quasi zu europäischen Rollenspielen und sowas guckst und sagst, ha, guck mal, wie janky das ist. Und es gibt Bethesda.
Ja, ja.
Und also, wenn es jemals Eurojank gäbe, dann wird der von Bethesda produziert. Aber das ist nicht Eurojank. Aber wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Bound by To Flame oder sonst was Kram, das ist dann immer der lustigste Eurojank. Ja. Ist mir mal so eingefallen, wollte ich mal kurz kommunizieren. Aber deswegen würde ich sagen, also für mich persönlich könnte Fallout gar nicht uninteressanter sein. Und was Enttäuschende ist, es wurde immer uninteressanter. New Vegas finde ich super cool als Idee. Habe ich einfach dann, also ist immer noch so, würde ich gerne mal, glaube ich, spielen, weil das erzählerisch so großartig sein soll. Ich komme schwerlich über das Gameplay-Korsett hinweg, weil ich es einfach nicht besonders toll finde.
Das finde ich interessant. Ich komme schwerlich über die Grafik hinweg.
Ja, auch.
Weil ich finde Fallout 3 und New Vegas.
Aber da kann man so viel modden mittlerweile. Also
ja,
da kann man wirklich.
Selbst mit Mods, du kommst über diesen Kernlook irgendwie
nicht.
Ja,
das ist halt drüber. Das Art-Design.
Und bei mir ist das leider sehr. Also ich bin da gar kein Fan von. Fallout 4 sieht, finde ich, deutlich besser aus, weil es einfach mit Lichtstimmung sehr viel mehr macht.
Aber es ist auch so potten.
Es ist auch nicht hübsch. Also gerade Charaktere und sowas, das hat da auch noch nicht gereicht. Ja. Aber. Das ist für mich dann persönlich noch so eine Hürde gewesen.
Ja, verstehe ich sehr. Ich hoffe sehr, dass, Fallout 76 ist natürlich
daran denke ich schon gar
nicht. Ja, es also hat sich ja gefangen, zumindest für die Leute, die es noch spielen oder wieder spielen.
Ob es wirklich gefangen hat.
Ja, schon. Also ich habe mir so ein paar Sachen dann auch mal durchgelesen dieses Jahr und es ist schon so, ja, dass die Leute, die das da reingucken, dann noch sagen, das ist jetzt einfach eine spaßige Vorerfahrung und sie haben ja auch diesen Battle Royale Kram wieder rausgenommen und dann kamen ja ganz viele Upgrades und wie viele DLC Add-ons, die dann kamen, die Story reingemacht haben,
ist
immer mehr.
Ein Free-to-Play-Spiel?
Nee.
Nee, ne?
Also es sei denn, es wurde Free-to-Play.
Ist das im Game Pass? Sind nicht alle?
Ja, im Game Pass müsste es sein. Im Game Pass müsste es sein, ja. Deswegen kann ich persönlich, ich habe so viel, meine Meinung zu Fallout ist im Grunde so, deswegen habe ich da keine ausdrücklichere Meinung zu.
Ich finde bei Bethesda-Spielen ein bisschen frustrierend, dass trotzdem diese Momente dieser Story-Funken, die stecken drin. Mhm. Du hast immer mal wieder so eine Quest, wo du denkst, oh, das ist richtig cool gerade, was ihr hier macht mit, oder wenn du irgendwie einfach nur in der Welt über so ein komisches Artefakt stolperst und da entsteht dann eine kleine Story draus und die ist richtig interessant und ist dynamisch entstanden. Das steckt ja da drin, aber dieses große Ganze kriegen sie irgendwie nie hin. Also in Fallout 3 ist die große Story totaler Mist, in Fallout 4 ist sie total egal, in den Elder Scrolls-Spielen ist sie immer total egal.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das passiert.
Sollte man meinen, dass bei Rollenspielen, wo du für einen beträchtlichen...
Also ja, das, nee, genau. Das ist so,
das ist also eher in der andersrum, wenn du dir anguckst, wie dann das Dialogsystem von Fallout 4, das wurde ja eher schlechter als ja, im Vergleich zu vorher. Ja, soll ich auch noch eins bringen, Tom?
Ja, sure.
Ich hätte eine Reihe, die man vielleicht jetzt nicht erwarten würde, aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und für mich ergibt das Sinn. Deswegen möchte ich mal Call of Duty reinbringen. Aus einer sehr, ich glaube, einer sehr subjektiven Art und Weise, aber ich glaube, ich habe ein gutes Argument, das auch allgemeingültig eigentlich Modern ist. Modern Warfare. Nee, bei mir, also ich würde tatsächlich als konkreten Titel Call of Duty Ghosts hier mal angeben. Aber ich habe verschiedene andere noch, wo ich ebenfalls ansetzen könnte. Aber ich glaube, Ghosts ist am ehesten der Punkt, wo ich sage, da gab es einen Einschnitt in die Bedeutung von Call of Duty für die Videospielindustrie und was diese Serie darstellte und was sie jetzt darstellt mittlerweile. Was sie jetzt darstellt, ist immer noch die erfolgreichste Videospielreihe der Welt und jedes dieser Spiele, das neu released wird, ist immer das am besten verkaufte nach irgendwie einem GTA und vielleicht einem FIFA. Ist das immer das krasseste und beste und das wird's auch, das ist einfach so. Wie FIFA gibt's einfach einen beträchtlichen Anteil von Spielern, die eine Konsole zu Hause haben und für die einmal im Jahr Call of Duty kaufen und that's it. Und das ist deren Hobby, sind weniger Videospiele allgemein und mehr Call of Duty im Speziellen. Da gibt's ja mehrere Spiele dieser Art. Ein
bisschen wie bei MMO. Spielern.
Genau, genau. Und ich glaube, das wird auch auf absehbare Zeit weiterhin so bleiben. Und also ich meine jetzt nicht einen Einschnitt in den Verkaufszahlen direkt, sondern ich meine eher in der kulturellen Bedeutung und in der Bedeutung für die Videospielindustrie. Weil ich fand, bis Call of Duty Ghost, vorher erschien Black Ops 2, bis zu Black Ops 2 inklusive also, war das so ein Event, auf das auch ich mich als jemand, der jetzt nicht der große Call of Duty Freak ist, immer gefreut habe irgendwie und wo ich immer drauf geguckt habe. Modern Warfare natürlich hat alles verändert für immer. Und dann hattest du danach mit World of War so eine Wiederholung von Teil 2, Teil 1, Teil 3, ein bisschen unspektakulär, jetzt fein. Oh, Modern Warfare 2 war nicht die Revolution, die Modern Warfare 1 war, aber war trotzdem dieser unfassbare Blockbuster erneut mit dieser abgefahrenen Geschichte. Und danach hattest
Ich sogar noch gespielt.
Ich auch. Und danach hattest du Black Ops 1, was einmal noch eine der besten Geschichten hat im Singleplayer. Also das ist eine super unterhaltsame, und mit beste meine ich jetzt nicht Fallout New Vegas.
Ja, das konnte ich nie so ganz nachvollziehen.
Nee, ich finde es super. Ich finde es total toll mit den Numbers Mason und das finde ich ist ästhetisch und erzählerisch super auf den Punkt gebracht. Und es war was anderes, was wirklich sehr anderes als Modern Warfare in seiner Atmosphäre. Und dann hattest du Modern Warfare 3, was erneut wieder ein kleiner Tipp nach unten war, weil es eine Wiederholung zu viel war, sehr viele Probleme in der Entwicklung hatte und so ein bisschen ermüdend war. Aber danach kommt wiederum Black Ops 2, was wieder eine ziemlich coole Erzählung und Kampagne hatte. Und dann, also es hatte immer wieder Dips gegeben, aber die wurden direkt danach wieder aufgefangen, wie ich fand. Und dann startete mit Ghosts so eine Reihe von Call of Duty Spielen, die für mich nachhaltig die Bedeutung so nach unten getrieben haben. Zunächst einmal halt Ghosts. Und Ghosts war einfach eine riesige Enttäuschung. Das war dieses Next-Gen-Spiel, das kam auch für Last, das war eigentlich kein Next-Gen-Spiel, aber es war eines Cross-Gen. Es war ein Cross-Gen-Spiel, genau. Und hat das gar nicht bemerkbar wirklich gemacht. Die Fisch-KI, wir erinnern uns alle. Ich wollte
sagen, das waren ja die Memes mit der KI.
Genau, und der Hund.
Hundefell.
Exakt, exakt.
Das habe ich aber auch noch gespielt. Das ist das letzte Call of Duty.
Oh, interessant. Und das ergibt für mich sehr viel Sinn, weil das war ja wirklich arschlangweilig. Also Ghosts war ja wirklich eine Wiederverwertung sämtlicher Ideen ohne einen spannenden Charakter, also einen Charakter wirklich als Figur in dem Spiel zu haben, der dich mitzieht oder eben eine spannende Erzählung zu haben, sondern es war komplett bla. Und war dann vorbei und du hast es komplett vergessen. Dann kam Advanced Warfare, was wieder deutlich besser war. Es ist eine coole Erzählung, aber hat sich in diesem Szenario so ein bisschen verstrickt. Das heißt, da gab es plötzlich genauso viele Leute gefühlt, die sagen, was ist das für ein Setting? Wie Leute sagen, cooles Setting. Und dann kam Black Ops 3, was meiner Meinung nach die schlechteste Call of Duty Singleplayer-Kampagne für eine andere Liga ist als Ghost. Ich finde da bis heute immer noch verrückt, wie scheiße Call of Duty Black Ops 3 in seiner Erzählung, in seinem Spielerischen war. Es hat diesen seltsamen Koop-Fokus gehabt, der dann im Singleplayer nicht funktioniert hat. Und dann hattest du danach, es geht noch weiter, Infinite Warfare, was ich erneut meiner Meinung nach eine der besseren Singleplayer-Kampagnen, aber desaströs an Kampf für die Reihe. Und danach hattest du Call of Duty World War II, was eine komplette kreative Totschlag darstellt, weil da wirklich einfach, dieses Spiel heißt Call of Duty World War II und ist genauso kreativ spannend, wie es klingt. Sie haben einfach das gleiche Spiel nochmal gemacht wie vor 10 Jahren, weil sie keine andere Idee hatten. Und dann kam noch Black Ops 4, was gleich komplett ohne Singleplayer-Kampagne daherkam. Also, es hatte dieser Modern Warfare 1-Moment, der war, als wir beim Release von Black Ops 4 angekommen sind, komplett weg. Der war so weit entfernt von dem, was diese Reihe noch erreichen konnte. Wie gesagt, nicht in seinen Verkaufszahlen, aber in seiner Bedeutung für die Videospielindustrie. Und ich finde, das hat angefangen mit Ghosts. Es hat angefangen mit Ghosts, dass man sagte, okay, das hat sich jetzt gar nicht gelohnt, dass ich so sagte, yay, mein Call of Duty dieses Jahr. Und dann gab es immer noch die Dips nach oben, aber die dann immer wieder so voll crashten, bis wir dann irgendwann bei World War II und Black Ops 4 angekommen sind, die dann sich komplett irgendwo unten im Fahrwasser dieser Reihe irgendwie gefunden haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde diese Reihe, die jetzt ja seit irgendwie 15 Jahren, also wenn man ab Call of Duty 2 zählt, sind eigentlich sogar 18 Jahre, Jesus, und seit 18 Jahren begleitet, finde ich so spannend, aus einem gesamten Ansicht zu betrachten, weil wir jetzt mittlerweile halt so krass in diesem, ja, es kommt halt neues Call of Duty. Es wurde jetzt ja gerade auch, kam ja der Trailer für Call of Duty Vanguard, weiß nicht, ob du es gesehen hast, was für dieses Jahr ist ein Zweiter Weltkrieg Call of Duty. Und von Sledgehammer. Ja, die machen.
Was heißt denn jetzt?
Vor 2-3 Tagen.
Echt?
Du siehst, das ist exakt mein Punkt.
Ja, aber ich meine, ich habe ja auch gar kein Interesse in die Richtung.
Sure, also
kein
aber,
Wunder,
aber
dass mir das nicht reingeht.
Ob du Interesse gehabt hättest oder nicht, Modern Warfare Trailer hättest du mitbekommen.
Ja.
Weißt du? Modern Warfare 2 Trailer hättest du mitbekommen, Black Ops 1 Trailer. Das sind Sachen, die Industrie gepackt haben, wo es eine Woche nur noch darum ging. Ein Vanguard wird angekündigt und keiner kräht danach.
Mir fällt es ein bisschen schwer, das auf ein Spiel zu schieben, ja, weil es sind sehr viele Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Einerseits natürlich einfach die Sättigung. So, also ab einem bestimmten Punkt kann eine Reihe dann nicht mehr, glaube ich, den großen Impact haben, wie sie es mal hatte. Und dann aber auch so Sachen wie das, was du erzählt hast mit Infinite Warfare, was ja ein Sci-Fi-Spiel wurde. Und da haben sie gemerkt, okay, wir haben zwar was gemacht, was gut war, wo du ja auch gesagt hast,
super Kampagne,
ja. Aber dieses Setting kam gar nicht gut an, hatte ja diese Parallele mit Battlefield 1, war, glaube ich, damals das Ding auch.
Ich glaube, ja. Oder fast 5, bin mir nicht sicher.
Nee, ich glaube, es war wirklich 1.
Ja, müsste eigentlich. Ja.
Weil du diese Parallele hattest aus, oh, wir wollen Weltkrieg und hier ist Sci-Fi und Sci-Fi ist doof, Daumen runter.
Ja.
Schlechtes bewerteter Trailer auf YouTube oder so. und ich glaube, das ist auch so ein Kernding, dass sie gemerkt haben, okay, wir dürfen gar nicht so weit weg von dem, was Call of Duty ist. Und ab einem bestimmt wurde Call of Duty halt nostalgisch für Call of Duty. So,
exakt,
dass wir Modern Warfare bekommen haben nochmal.
Black Ops Cold War ist auch.
Ja, genau. Also einerseits die Hauptspiele selbst, aber wir haben auch die Remasters bekommen, die dann teilweise an die Hauptspiele gekoppelt wurden. Und ich glaube, wenn du diesen Punkt erreichst, dann drehst du dich halt, ne?
Exakt,
dann drehst du dich
wir.
Im Kreis.
Ja.
Und da kann dann schwer was Neues kommen. Und da braucht es dann wirklich mal einen großen Ruck, der entweder selbst motiviert von Entwickler und Publisher kommen muss oder motiviert dadurch kommen muss, dass was auch immer gerade so der Trott ist, nicht mehr funktioniert auf die Art, wie es vorher funktioniert hat. Aber wir sind ja mit Call of Duty in einem Punkt, hast ja auch schon gesagt, verkauft sich immer noch super. Wir haben jetzt Warzone, was mega ist für Activision. Und warum sollten sie? Ist immer so die Frage, ne? Aber ich denke mir dann auch so, das sind ja Spiele, die sind wirklich so fernab allem, was ich gerade möchte von Videospielen. Deswegen spiele ich sie auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber von dem, was ich immer höre, sind die Spielepakete, die Activision zusammenschnürt, immer ihr Geld wert.
Es sind unglaublich, also was da alles drin ist.
Sie geben immer sehr viel. Es ist nicht
du merkst,
so dieses,
dass da 6 Entwickler dran
genau,
arbeiten.
Man sollte ja meinen, okay, jährlich, was kann da groß kommen? Und dann ist es so ein Roster-Update wie bei FIFA, so gleicher Shooter, andere Namen. Aber ist es ja gar nicht. Also, und das
mit Ausnahme von Black Ops 4 bekommst du eigentlich immer 3 Spiele.
Genau, und das finde ich irgendwie dann immer noch beeindruckend, also dass dann, dass das überhaupt ermöglicht wird durch diesen Inhaltsreichtum, dass eben SpielerInnen sagen, okay, nee, ich spiele nur Call of Duty und das reicht.
Ja, voll. Ich glaube, dieser Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist für mich da auch fast der faszinierendste dran. Es ist so eine Kannibalisierung. dieser Reihe, ja, ne? Wo, ne, man blickt auf seine eigene Nostalgie, man sieht auf sich selbst zurück und befüllt diese Nostalgie, ja, nur noch. Und ich finde, bei keinem anderen Reihe kann es halt so, wird es halt so klar wie bei Call of Duty, allein durch die Benennung. Weil wir kommen halt von der Reihe, kommen wir zu Call of Duty World War II, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops Cold War. Ich finde, Black Ops Cold War ist immer noch.
Advanced Warfare finde ich auch ganz furchtbar.
Das finde ich okay. Nee. Weil das halt diese Weiterentwicklung für mich zeigt und das ist halt, also, ne, es ist halt.
Ich finde halt nur so lustig. Okay, wir wollen es nicht Modern Warfare nennen.
Ja.
Ne, was ist was Ähnliches?
Ja, ja. Advanced Warfare, gibt doch Sinn.
Stimmt, Advanced Warfighter gab es ja auch. Ja. Wobei, ich glaube, Call of Duty tut tatsächlich gut. Ich glaube, Call of Duty würde sehr viel schlechter aussehen als Franchise, wenn es Battlefield nicht gäbe. Und andersrum.
Oh, meinst du?
Ja, weil die sich gegenseitig anfeuern. Weil das ist ein Konkurrenzkampf, der herrscht. Battlefield ist natürlich der schwächere Sparring-Partner im Sinne von, die werden nicht, sind zwar auch Megaseller, aber nicht so Megaseller und sie kommen nicht jährlich und werden von 6 Studios entwickelt.
Ja, das ist immer sehr lustig, weil gerade die komplette Vanguard-Trailer ist auch nur, freue mich auf Battlefield. Es ist immer super faszinierend, wie das so, weil bei Battlefield 5 waren dann ja Frauen. Das heißt, da waren die ganzen Trailer voll mit, ich räume mich auf Call of Duty. Und das ist sehr faszinierend zu sehen, wie es immer hin und her schwingt. Das stimmt voll, was du sagst. Und jetzt kommt halt mit Vanguard, ich glaube, das spielt nach dem Zweiten Weltkrieg sogar, so die Ausläufer, du sollst so die Überreste der Nazis irgendwie aufräumen. Ich glaube, darum geht es irgendwie. Ich habe diesen ausführlichen Teil auch noch reingeguckt.
Es gibt ja auch nur eine begrenzte Zahl von Kriegen. Und dann, wenn du das historisch machst,
halt,
dann.
Genau, das ist halt so schade. Ich finde, das ist so schade. Und das ging halt mit Ghosts los. Und danach kam halt Advanced Warfare, Black Ops 3, Infinite Warfare. Das waren 3 Spiele nacheinander, die alle in der Zukunft gespielt haben. Erst Advanced Warfare, nahe Zukunft, dann kam Black Ops 3, was schon krasses Sci-Fi war, gerade mit seiner Geschichte. Und dann hast du Infinite Warfare, was einfach Star Wars war.
Aber dann hast du ja auch gemerkt, dass es der eine Schritt zu viel war.
Genau, aber ich glaube, dieser eine Schritt war zu viel nicht, weil das Setting das war, weil es was es war, sondern weil es nach Advanced Warfare und Black Ops 3 kam. Wenn du Advanced Warfare, World War II, Infinite Warfare, Black Ops oder sowas gehabt hättest.
Und du musst Infinite Warfare in dem Jahr bringen, in dem kein Battlefield kommt.
Ja, genau. Das finde ich halt so schade, dass offensichtlich ja, und ich kann das Activision fast nicht vorwerfen, aber dass ja offensichtlich der die Lehre, die daraus gezogen wurde, ist, wir dürfen nichts machen, was neu ist. Und ich glaube nicht, dass das bei Call of Duty das Problem war, weil Black Ops 1 war auch was komplett anderes als Modern Warfare. Das kam super gut an. Und Advanced Warfare kam eigentlich auch immer noch ziemlich gut an, aber wenn du halt 3 Jahre in Folge immer weiter das machst, klar, dann irgendwann wird gesagt, ein bisschen mehr Abwechslung. Und jetzt haben wir nicht nur diese Abwechslung. Jetzt haben wir wirklich nur noch World War II, jetzt haben wir Modern Warfare, jetzt haben wir Black Ops, jetzt haben wir wieder World War II und dieses etwas Abgefahrene scheint komplett tot zu sein und das finde ich so schade.
Call of Duty 1 ging doch nie weiter in die Vergangenheit als Zweiter Weltkrieg, oder?
Erste Call of Duty? Den Ersten Weltkrieg gab es nie.
Genau,
Ersten Call of
Weltkrieg
Duty
hat ja nur Battlefield gemacht.
Genau, das war, die sind immer nur bis zum Zweiten Weltkrieg gegangen.
Ich frage mich, inwieweit das haltbar wäre, wie weit dürfte ein Call of Duty in die Vergangenheit gehen, zu wirklich noch Schusswaffen, die eben nicht automatisch sind, keine modernen Schusswaffen und so. Ab wann, weil das Gameplay sich ja dann auch stark verändert.
Es ist so ein bisschen egal, glaube ich. Das hat mir Battlefield 1 gezeigt, weil Battlefield 1 ja auch einfach gesagt hat, so, wir haben,
ist
eine experimentelle Waffe.
Ich meine ja wirklich noch weiter zurück.
Oh ja, noch weiter geht es jetzt eigentlich nicht. So. Ja, nee, das kannst du nicht machen.
Meinst du nicht?
Nee, das, weil du brauchst, das ist dann nicht mehr Call of Duty. Das kann ich mir nicht vorstellen. Solange du da nicht sagst, okay, es hat ein bisschen einen Sci-Fi-Aspekt, dass es ein alternatives Universum ist, wo es bereits fortschrittlichere Waffen gab, dann schon. Aber wenn du mit Musketen schießen musst in einem Call of Duty, dann sagen dir 99% der Leute, glaube ich, the fuck is this?
Ja, oder so eine Zeitreise, dass du quasi eine Kampagne hast, die in Epochen unterteilt ist und du hast immer so einen Kriegsausschnitt.
Cool.
Und dann halt auch im Multiplayer jeweilige Modi dafür.
Ja, das klingt ganz nett. Ist es komisch. Ich würde mich gerne wieder mehr auf Call of Duty freuen. Ich würde gerne einfach mir diese dummen Action-Einlagen, so das Äquivalent zu den Fast and Furious-Filmen quasi gerne in Form von Call of Duty wieder reinziehen. Aber ich habe ja auch Black Ops Cold War durchgespielt dieses Jahr und musste mich da sehr zu bringen dann nochmal und hatte dann auch echt meinen Spaß damit.
Kurz gespielt.
Und es sieht spektakulär aus und macht einige coole Sachen in seiner Erzählung dann auch, weil du Nebenquests hast, du kannst Entscheidungen treffen, das ist ziemlich cool. Aber es ist halt nicht dieses Modern Warfare-Ding. Also ich spüre in mir auch eine Nostalgie für Modern Warfare. Ich habe in mir den Wunsch, nochmal die Modern Warfare-Trilogie zu spielen, einfach weil ich die gerne als 30-Jähriger nochmal erleben will und kontextualisieren will.
Modern Warfare 3 genau, Remastered kommt doch jetzt bestimmt
auch. Meinst du, ja?
Naja, also einfach nur, damit sie es komplett machen.
Müsste man eigentlich meinen,
damit sie dieses Paket verkaufen können. Call of Duty Modern Warfare Remastered Trilogy.
Was machen wir in 8 Jahren, wenn Call of Duty Modern Warfare 2020 geremastert werden muss?
Die Anniversary Edition von Call of Duty Modern Warfare.
Der hat jetzt Angeln.
Goldenem Cover und man kann angeln.
Okay, Freunde, ich glaube, das soll das Ende sein für diesen Hooked on Topic Cast und unser Rückblick auf Sequels, die eine Reihe nachhaltig irgendwie beeinflusst haben, zerstört haben, was auch immer. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alsbald nochmal eine Folge machen. Jetzt haben wir wirklich, glaube ich.
So langsam wird meine Liste dünn. Es tut mir sehr leid, dass ich am Anfang Dynasty Warriors nochmal
habe. Nö, ist ja überhaupt gar nicht schlimm. Ich würde mal kurz nochmal vier Titel habe ich hier noch stehen, wo die Film nochmal erwähnen könnte. Nur damit ihr wisst, was ich noch so auf der Liste hatte. Ich hatte Devil May Cry 2 natürlich noch. Ist aber halt auch sehr Devil May Cry 2. Achso, ja. Aber ist natürlich auch sehr bekannt und hat natürlich dann auch die Reihe nicht wirklich beeinflusst. Deswegen da ist ein bisschen so ein Klammern.
Es hat die Entwicklungshistorie eines Entwicklers beeinflusst. Falls ihr mehr davon wissen wollt, könnt ihr mein Late to the Party schauen.
Sehr gut. Rival
Schools.
Dann Mirror's Edge Catalyst, Command & Conquer 4 und Crackdown 2. Das waren die Titel.
Command & Conquer ist gut.
Die ich noch hatte. Command & Conquer wäre nochmal ein interessanter Aspekt. Einfach, da kann ich aber auch nur so aus der Entfernung drüber reden, weil ich diese Reihe nie wirklich viel gespielt habe. Und deswegen auch nie so dann den großen Ärger, die große Nostalgie verspürt habe dafür.
Ja, ich habe Banjo-Kazooie Nuts & Bolts, Ninja Gaiden 3.
Es wäre schön, wenn das die Reihe nachhaltig beeinflusst hätte, dass es nur noch das gewesen wäre.
Also wäre immer besser als gar nichts mehr.
Das stimmt.
Weil dann hätte man ja daran arbeiten.
Ich weiß nicht, ob dir da viele Leute zustimmen würden.
Das ist sehr richtig. Ninja Gaiden 3, weil danach kam ja auch nichts mehr. Jack and Dexter 2, einfach nur, weil
das ist ein guter Titel.
Sehr großer Sprung gewesen wäre. 4-3, weil danach auch nichts mehr kam.
Ich würde sagen, 4-2 wäre aber der Titel. Diese Reihe.
4-2 mag ich aber auch noch.
Ich mag 4-2 auch, ganz gern.
Doof.
Aber vergleich das mal mit 4. Und 4-3 ist eine sehr logische Konsequenz von
4-2. 4-3 ist nochmal sehr viel döver als Project
Origin. Ja, es ist das Resident Evil 5 zu Resident Evil. Nee, es ist das Resident Evil 6
zu
Resident Evil 5.
Ja.
Resident Evil 4 gibt es bei 4 nicht. Vielleicht 4-1 ist Resident Evil 4.
Drakengard 2, wobei in welche Richtung das ginge, weiß ich nicht so ganz. Ja, ich glaube, das war's.
Ja. Aber ein
Dark Souls 2 theoretisch.
Sowas wie Jack 2 ist halt auch aber sehr
Dark
faszinierend.
Dark Souls 2 hat auch keinen langhaltenden Einfluss in dem Sinne.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Jack 2. Das war so faszinierend, diese Teile nachzuholen vor ein paar Jahren.
Ich habe ja wirklich
so seltsam ist.
Jetzt ist es ja schon wirklich eine Weile her, auch ein paar Jahre, wo ich Precursor Legacy gespielt habe, das erste Jack and Dexter, und dachte so, holy shit, das macht richtig Spaß. Und dann habe ich Teil 2 angefangen. Und nach einer Stunde gedacht, nee.
Oh, ich habe die durchgespielt. Ich habe 2 und 3 dann auch durchgespielt.
Ich fand die immer noch gut. Toll.
Ich fand, das war sehr faszinierend. Es hat nichts mit Matrix zu tun, aber ich muss irgendwie an Matrix denken, diese Coolness, die sie reinbringen wollten.
Es ist plötzlich so serious, das passt irgendwie gar nicht.
Es ist halt gritty jetzt und cool, aber die Technologie hat noch nicht gereicht, um echte Menschen cool darzustellen für sie. Deswegen haben sie zum Beispiel das Fur-Monster genommen. Ich mag das. Ich finde, das ist toll. Jack 2, sehr seltsames Spiel. Das war's. Hooked on Topic. Sequels Folge 3. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gerne weitere Vorschläge.
Bitte, immer weiter. Sowohl für weitere Sequels, die ihr noch das Idee hatte, aber auch für On-Topic-Ideen. Falls ihr welche habt, nehmen natürlich auch gerne. Ja. Wir haben selbst auch eine Liste, die wir pflegen, auf die wir mal zurückgreifen können. Wir
müssen noch eins hinzufügen, was wir in diesem Podcast besprochen haben.
Ich hab's wieder vergessen. Was war das?
Mit den Spiele, die damals gut ankamen, aber heute anders gesehen werden und Spiele, die damals nicht gut ankamen, aber heute cool
Status. I like it. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag.
Yes.
Bis zum nächsten Mal. Tom, fühl dich geküsst. Ihr alle draußen auch. Auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss. Danke. Was war das?
Man leckt doch einmal nach einem Kuss, oder nicht?
Ach so.
Kussleck.
Wenn Lucy sich da noch nicht beschwert hat, dann ist das richtig.
Wird mir das beigebracht? Hä?